Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. In dieser Folge blicken wir voraus auf das erste Rennwochenende der Formel E im Jahr 2025 in Mexiko. Wie gewohnt unsere Favoriten für das Wochenende. Ein weiteres Thema in dieser Folge ist der Attack Mode, der in dieser Saison 24-25 wohl stärker denn je ist. Mein Name ist Lukas Stoms und ich begrüße euch zur neuesten Ausgabe. Und damit auch nochmal ein Hallo und herzlich willkommen. Ja, zweite Folge in diesem neuen Jahr 2025. Wie gewohnt auch mit dabei ist Tobi Würz von eFormel.de. Hallo Tobi.
Hallöchen, grüß dich.
Die Jubiläumsfolge mit Nico Müller habt ihr hoffentlich alle reichlich gehört. Wenn nicht, das Ganze nachholen bei eFormel.de im Podcast-Feed oder natürlich im Podcast-Feed eurer Wahl. Gibt es das natürlich auch nochmal jederzeit abzurufen. Wie hat dir das Interview gefallen, um nochmal kurz zu rekapitulieren?
Ja, ich fand's richtig mega. Nico Müller war extrem offen, ja, hat viel geplaudert, fand ich. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Mit eines der besten Interviews, die wir bislang im E-Pod haben. Also, natürlich bin ich da nicht ganz unvoreingenommen, aber hat schon Spaß gemacht, fand ich. Und du?
Ja, es hat mir mega gefallen, gerade auch natürlich, weil er so viel gefahren ist und Formel E, wie er selber sagt, ja auch immer was Spezielles ist, war es natürlich auch mal schön zu hören, wie da gewisse Unterschiede sind zwischen DTM, Langstreckenweltmeisterschaft und natürlich der Formel E, das auch mal von einem Fahrer zu hören. Ich meine, wir analysieren es ja auch immer hier und da ein bisschen raus, aber das war im Endeffekt die Bestätigung. Also wie gesagt, reinhören lohnt sich da auf jeden Fall. Und wir blicken erstmal natürlich in dieser Folge und gehen damit thematisch rein, nämlich mit dem Newsüberblick.
Längere Nutzung des Gen 3 Evo. Die Formel E könnte Jeff Dodds zufolge zum Start der Gen 4 Ära eine neue Rahmenserie mit den aktuellen Fahrzeugen bekommen.
Schwere Vorwürfe. Sergio Sette Camara hat sich äußerst enttäuscht über sein Ex-Team Kiro geäußert, nachdem er kurzfristig vor Saisonbeginn auf die Straße gesetzt wurde.
Und schwere Verletzung. Pascal Wehrlein hat sich bei seinem Überschlag in Sao Paulo eine Gehirnerschütterung und Prellungen an der Brust zugezogen. Der Formel-E-Weltmeister verpasste deshalb auch die FIA-Gala in Ruanda.
Und natürlich damit steigen wir ein mit dem heißesten Thema aus dem Paddock, nämlich der Attack-Mode stärker denn je. Ja, die Frage stellt sich jetzt seit dem Saisonauftakt in Sao Paulo und ist dadurch ein größeres Thema geworden. Nämlich, man muss sagen, der Attack-Mode, nicht so wie im vergangenen Jahr, eher so ein Lastenträger in einem Rennen, sondern mittlerweile eine echte Waffe geworden. Nicht wahr, Tobi?
Genau, denn durch die weicheren Hankook-Reifen und den Allradantrieb im 350 kW-Modus ist der Performance-Vorteil auf manchen Strecken wirklich enorm. Wir haben es in Sao Paulo gesehen mit Nick Cassidy, der sich aus dem Mittelfeld bis in Führung geschoben hat. Und das dürften wir am kommenden Wochenende nochmal toppen können, denn in Mexiko erwarten wir einen noch größeren Unterschied als in Brasilien, da insbesondere in der Stadionsektion und in der Bremsschikane vor dem Stadion ein deutlicher Vorteil mit dem Attack Mode existiert. Und stellt sich für uns die Frage, Luca, gewinnt am Ende der Fahrer, der sich den Attack-Mode am längsten und klügsten aufspart?
Scheint fast schon so. Ich meine, klar, die Safety-Car-Phasen tun da ihr Übriges. Deshalb natürlich das auch nochmal ein großer Faktor geworden jetzt für die neue Saison. Also klar, wer am längsten aufspart, nicht so wie in den letzten Jahren, wo man, wie ich schon eingangs gesagt habe, froh war, wenn man die Minuten dort absolviert hat. Jetzt ist es ja wirklich, wie der Name sagt, Attack Mode ja auch wirklich einer geworden. Deswegen ein bisschen Geduld muss man mitbringen, aber ob man dadurch jetzt unbedingt gewinnt, natürlich klar, andere Faktoren spielen auch mit rein, siehe Sao Paulo, aber die Zeichen für einen Attack Mode Sieger, der durch am längsten aufspart, ist zumindest ziemlich groß. Aber wie siehst du das?
Teilweise. Man muss bedenken, ein Thema, das wir ja hier selten thematisiert haben, was Nico Müller allerdings im letzten Podcast angesprochen ist, ist die Batterietemperatur. Und je leerer die Batterie wird, desto mehr Temperaturprobleme bekommen die Fahrer. Und desto schwieriger wird es dann auch, die Mehrleistung, die man durch den Attack-Mode hat, zu nutzen. Also es wird wohl kaum jemand bis zur drittletzten Runde warten, um den Attack-Mode zu aktivieren. Man muss ihn taktisch klug einsetzen zum richtigen Zeitpunkt und dabei dann auch die richtige Energiemenge zur Verfügung haben, um tatsächlich den Vorteil auch nutzen zu können. Was natürlich, wie du schon angesprochen hast, absolut kontraproduktiv wäre, ist, wenn ein Safety Car kommt, wenn man den Attack Mode aktiviert hat und die Mehrleistung einfach gar nicht nutzen kann, langsam hinter dem Porsche Taycan hinterherfahren muss und die Zeit runterrinnt und man am Ende dann die Zusatzleistung nicht für Überholmanöver nutzen konnte. Von daher, es ist auf jeden Fall ein ganz, ganz anderes Thema als in den vergangenen Jahren. Ich finde es aber sehr spannend und denke, dass wir auch den ein oder anderen Fahrer sehen werden, der ein bisschen pokern wird und sich den Attack-Mode wirklich relativ lange aufspart, um dann am Ende damit nochmal angreifen zu können.
Dann kommen wir nun zur Strecke. In Mexico City, oder besser gesagt in Deutsch, Mexiko Stadt, seit Saison 2 im Formel-E-Kalender vertreten. Allerdings muss man sagen, natürlich Corona-Pausen 2020 und 2021 muss man da mit einpreisen. Das Rennen findet auf der permanenten Rennstrecke Autodromo Hermanos Rodriguez statt, die jedoch mitten in Mexico City liegt. Und natürlich auch die Höhenunterschiede sind dort einzupreisen, was man aber jetzt, muss man sagen, im Vergleich zu Verbrennern jetzt hier nicht unbedingt als großer Nachteil zu gelten ist.
Genau, die Elektromotoren brauchen keine Luft, die sie verbrennen. Von daher ist die Höhenluft in Mexico City, die Strecke liegt auf etwas über 2000 Meter Höhe, nicht so das große Thema. Eine ganz, ganz große Besonderheit, auch das hatten wir letzte Woche bereits mit Nico Müller zusammen, ja, ist das Stadion. Mittlerweile Estadio JNP Seguros. Ich entschuldige mich im Voraus bei allen Spaniern, wenn ich es nicht korrekt ausgesprochen habe. Früher hieß es Foro Sol, jetzt trägt es einen neuen Namen, ist tatsächlich was ganz, ganz, ganz Besonderes. Und dieses Stadion wurde im letzten Jahr auch noch umgebaut und erweitert. Also mittlerweile ist es so, dass dort 65.000 Menschen Platz finden und das ist einfach im gesamten Motorsport was ganz, ganz Besonderes. Unglaubliche Atmosphäre, die dort herrscht. Richtig Partystimmung, da findet ja auch nach dem Rennen die Siegerehrung statt. Ja, anders als auf den allermeisten Rennstrecken, wo das bei Start und Ziel gemacht wird. Nein, hier ist es auf dem rückseitig gelegenen Teil des Kurses, wo sich das Stadion befindet. Es gibt allerdings auch eine kleine Änderung am Kurs im Vergleich zum Vorjahr. Der Kurs ist 2 Meter länger und zwar wurde Sektor 1 verlängert. Wir wissen Stand heute leider noch nicht warum. Möglicherweise ist es so, dass Kurve 1 angepasst wurde. Kurve 1 ist die Kurve, die eigentlich mitten auf der Stadtzielgeraden liegt, wenn man die Formel 1 Strecke sich angucken würde, wo die Formel E dann nach rechts abbiegt. Möglicherweise gab es hier eine kleine Anpassung, weil die Kurve doch durchaus in der Vergangenheit schon mal für Probleme gesorgt hat, weil da auch die Reifenstapel am Kurvenausgang relativ nah dran standen an der Strecke. Ich glaube, Edo Mortara war es, der da ein Lied von singen kann, vor 2 Jahren im Maserati, der sich an dieser Stelle verabschiedet hat und sein Rennen dann in den Reifenstapeln beendet hat. Aber ansonsten ist der Kurs komplett unverändert im Vergleich zum Vorjahr. Luca, Windschattenfahren ist in der Gen 3 Ära oft ein Thema in der Formel E gewesen, aber nicht in Mexiko. Kannst du erklären, woran das liegt?
Ich habe schon ein bisschen gesagt, da hast du die Antwort gegeben, performancetechnisch die Autos auf dem gleichen Stand wie auf allen anderen Rennstrecken, doch die Höhenlage spielt ja doch immer noch irgendwie eine Rolle. Dünnere Luft sorgt dafür, dass eben der Windschatteneffekt nicht allzu hoch ist, auch zusätzlich ist, anders als in Sao Paulo oder zum Beispiel in Portland, dass das Streckenlayout nicht so geeignet ist, dass jetzt unbedingt Windschattenduelle sich dort anbieten und damit der Windschatten grundsätzlich in einem Rennen dort in Mexiko nicht allzu groß eine Rolle spielt. Also einmal alleine die Höhenlage und das Streckenlayout, was dafür sorgt, dass Windschattenduelle geringer ausfallen als vielleicht an anderen Orten. Und natürlich stellt sich dabei die Frage und unsere Favoritenfrage natürlich vor einem Rennwochenende, wer gewinnt denn jetzt in Mexiko, Tobi?
Ich gehe das Risiko ein, den langweiligsten Tipp aller Zeiten abzugeben. Porsche war traditionell in Mexiko immer stark. Also ich glaube, dass Pascal Wehrlein seinen ersten Saisonsieg feiern wird und sich damit nach seinem Ausfall in Sao Paulo dann doch wieder im Meisterschaftskampf etablieren können wird. Und du, Luca?
Also da muss ich sagen, Langeweile kommt bei mir nicht auf. Ich sag Nissan. Jetzt kann man auch sagen, okay, nach der Leistung in Brasilien ist vielleicht auch nicht so überraschend, aber für mich haben sie einfach sehr überzeugt. Das Ergebnis war noch nicht da, aufgrund eben dieser technischen Probleme, die man dort hatte, was ja auch für die Durchfahrtsstrafen gesorgt hat. Wenn sie ihre Kinderkrankheiten, dass eben dieser Power Overuse, wenn sie das in den Griff bekommen, denke ich tatsächlich an einen Sieg von Oliver Rowland, denn für mich auf eFormel.de zu lesen gewesen, dass er WM-Favorit ist aus meiner Sicht. Deshalb muss auch vielleicht an Rennwochenende 2 da schon Sieg her.
Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr der gleichen oder vielleicht einer ganz anderen Meinung seid, könnt ihr uns das gerne zeigen unter www.kicktipp.de/Formel E. Gibt's wieder das Tippspiel und da kann jeder von euch teilnehmen und uns mal zeigen, wer hier wirklich die Experten sind. Also meldet euch gerne an, nehmt teil und wenn ihr erfolgreich seid, dann werdet ihr auch hier im E-Pod genannt.
Und auch im neuen Jahr begleitet uns das Thema die Zeitverschiebung, nämlich finden die Sessions im Vergleich natürlich zum europäischen Zeitraum etwas später statt. Tobi, wann gibt es denn jetzt Racing in Mexiko, also angefangen von freien Training 1 bis zum Rennen?
Das erste freie Training macht den Auftakt. Das findet in Mexiko am Freitagabend statt. In Deutschland ist es zu dem Zeitpunkt tatsächlich schon Mitternacht, also Samstag 0 Uhr. Erstes freies Training geht über 40 Minuten, genau wie das zweite freie Training, das dann um 14.30 Uhr deutscher Zeit stattfindet. Das Qualifying mit anschließenden Duels beginnt um 16.40 Uhr am Samstag deutscher Zeit und das Rennen mit seinen 36 Runden, eine Runde mehr als vergangenes Jahr, beginnt um 21.05 Uhr deutscher Zeit. Und wo können wir die Rennen verfolgen, Luca?
Wie gewohnt jetzt immer bei DF1. Die übertragen nämlich die Qualifyings und die Rennen live im TV und im Livestream, auch zu sehen bei Servus TV On. Die freien Trainings gibt's wie gewohnt auch im Stream bei eFormel.de. Für die Hörerinnen und Hörer aus Österreich heißt es Servus TV im linearen Fernsehen einschalten. Auch da gibt's Qualifying und Rennen ebenfalls live, sowie auch im Stream bei Servus TV On. Dieser ist auch, wie gesagt, in Deutschland und in der Schweiz verfügbar. Dort läuft die Formel E in diesem Jahr für Swisscom-Kunden bei TV-Kanal Blue Sport in der Schweiz und außerdem europaweit auf dem Pay-TV-Sender gibt's das zu sehen, nämlich bei Eurosport 2. Auch im Streaming-Bereich ist die Formel E breit aufgestellt. Neben Servus TV On gibt's auch Discovery Plus zu sehen. Dort seht ihr das Eurosport-Signal und bei DAZN das Signal von Servus TV bzw. DF1. Und natürlich, wie gewohnt, lohnt sich auch parallel als Second Screen auch den Live-Ticker von eFormel.de aufzurufen. Da gibt's auch alle Sessions im Live-Ticker und auch wichtige Zusatzinformationen zu lesen. Also da auf eFormel.de bei jeder Session den Live-Ticker dazuschalten. Und mit dem Teleskop blicken wir heute auf eine neue Rahmenserie.
Tobis Teleskop. Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E. Die Formel E könnte eine neue Rahmenserie bekommen. Der CEO der Formel E, Jeff Dodds, hat nämlich die Idee ins Spiel gebracht, mit der Einführung der Gen 4-Fahrzeuge die Gen 3 Evo-Boliden weiter zu nutzen. Und seine Idee ist eine Frauenrennserie im Rahmen der E-Prix, ähnlich wie die F1 Academy bei der Formel 1. Die aktuellen Fahrzeuge seien für ihn dabei optimal geeignet. Mit ihrem Allradantrieb sind sie technisch einerseits nah genug dran an den Gen 4 Autos, andererseits aufgrund der Leistungssteigerung, die mit Einführung der neuen Fahrzeuge geplant ist, aber auch nicht zu nah dran, um das Produkt Formel E zu gefährden. Da die Formel E sich aber schon im vergangenen Jahr die Rechte am geistigen Eigentum der mittlerweile insolventen W-Series gesichert hat, könnte man so diese Rechte in den Augen von Dodds sinnvoll nutzen. Luca, was hältst du denn von der Idee?
Idee allein schon aufgrund dessen, dass man die Gen 3 Evo-Fahrzeuge weiter nutzen kann, echt gut. Also ich meine, die Formel E steht ja für Nachhaltigkeit, also dass die Autos nicht irgendwo im Museum vergammeln, sag ich jetzt einfach mal, und auch wirklich weiterhin genutzt werden, ist schon mal positiv. Und vor allen Dingen halt dieser Techniktransfer, also dass da einfach deutlich näher zur Top-Klasse, wenn man es so sehen möchte, zur Formel E, dann der Abstand nicht so groß ist. Ich meine, man muss überlegen, F1 Academy sind ja Fahrzeuge aus der Formula Regional Series und zur Formel 1 ist ja ein Weltenunterschied und da muss man sagen, da würde die Formel E mit einer Neueinführung der W-Series in dem Sinne ja echt was Gutes tun und eine Frauenrennserie, haben wir schon oft drüber gesprochen, im Rahmen der Formel E tut sein Übriges dazu. Also mich alleine schon technisch hat mich die Idee überzeugt oder siehst du da ein bisschen Kritikpunkt, wo man sagt, da vielleicht ist es etwas, was eine Rahmenserie wie jetzt eine W-Series im Rahmen der Formel E schlecht aussehen lässt. Ich meine, wir brauchen endlich mal eine Rahmenserie, weil der Next Gen Cup, daraus ist ja nichts geworden im Rahmen der Formel E.
Genau, das Thema Next-Gen-Cup und Formel E, ich glaube, das wird dieses Leben nichts mehr. Die haben ja auch bekannt gegeben, in der neuen Saison wieder mit der DETM zu kooperieren. Ja, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Ja, zum einen ist es gut, dass auf die Art und Weise eine besondere Förderung für weibliche Piloten stattfindet. Auf der anderen Seite holt man so Fahrerinnen, die möglicherweise das Potenzial hätten, sich auch gegen Männer wirklich durchzusetzen, ja komplett aus diesem Geschlechterkampf raus und lässt sie nur untereinander Rennen fahren. Und ja, dann haben wir nach 2-3 Saisons wieder eine Fahrerin, die jede einzelne Saison gewonnen hat, wo man aber überhaupt nicht einschätzen kann, ob die im Vergleich zu Männern überhaupt mithalten kann. Ja, das ist immer so eine Sache. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob es gut ist, dass F1 Academy und Formula EW Series, wie auch immer sie heißen wird, dann konkurrieren und sich gegenseitig vielleicht die besten Talente bei den weiblichen Fahrern wegschnappen. Also ich bin mir unsicher, ob das tatsächlich so, wie das angedacht ist, die beste Lösung sein wird. Ich denke, ähnlich wird man aber auch auf Seiten der Formel E denken. Es ist aktuell nur eine Idee. Ich finde das gut, dass man solche Ideen äußert und an der Machbarkeit arbeitet. Aber ob sie dann tatsächlich auch so umgesetzt wird, ich bin mir da nicht so sicher.
Dann kommen wir nun zum geliebten und gewohnten Quiz, Grid Dummies Quiz, das Formel E Quiz zur neuen Saison. Ja, wieder mit dabei. Es heißt der Gewinner weiterhin Tobi Wirz, Zwischenstand 1-0. Und deshalb darfst du natürlich auch beginnen.
Okay, Luca, meine erste Frage bezieht sich auf Mexico City, beziehungsweise auf die Rennen, die dort stattgefunden haben. Kannst du mir denn sagen, welcher Fahrer in Mexico City bis zum heutigen Tag die meisten Podestplätze in der Formel E erzielt hat?
In Mexico City.
In Mexico City, ja.
Wer war da immer gut unterwegs? Am besten natürlich auch immer mit dabei. Und wer war da natürlich auch stark? Da fallen wieder die zwei üblichen Namen hinein. Aber auch in letzter Zeit halt Pascal Wehrlein. Deswegen, ich sag mal Pascal Wehrlein.
Pascal Wehrlein hat 3-mal auf dem Podium gestanden in Mexico City. Das ist gut, das ist sehr gut, aber es gibt tatsächlich einen Fahrer, der noch einmal mehr auf dem Podium gestanden hat. Es ist selbstverständlich Sebastian Buemi.
Ja.
Leider habe ich keinen Punkt für dich, Luca.
Damit 0-0, also bleibt es in dem Sinne so und ich mache weiter und ich bleibe direkt mal bei Pascal Wehrlein. Der sorgte ja mit der Pole Position in Sao Paulo für einen weiteren Start eines deutschen Piloten aus Startreihe 1. Wie oft gelang es denn schon, deutsche Piloten von ganz vorne in einem Rennen zu starten? Also mit dieser Pole eingerechnet von Pascal Wehrlein. Wie oft ist das schon passiert, dass ein deutscher Pilot aus Startreihe 1 gestartet ist?
Erste Reihe bedeutet ja Startplatz 1 oder Startplatz 2. 2 Poles bei Daniel Abt, 2 Poles bei André Lotterer, 2 Poles bei Max Günther wären 6. Die 7 Poles von Pascal Wehrlein dazu sind 13. Und dann ist jetzt die Frage, wie oft noch ein Deutscher auf Platz 2 gestanden hat. Das haben definitiv aber auch mehrere. Ich kann es dir nicht genau sagen, ich muss jetzt grob schätzen. 25. Ja, 24.
Also bei 25 hätte ich einen Punkt gegeben, aber es sind tatsächlich 30, die von ganz weit vorne standen. Also 30 Mal stand ein Deutscher in Startreihe 1, also entweder Erster oder Zweiter.
Na gut, war ich ja nah dran.
Damit bleibt es bei 0-0.
Thema Pole Position, da möchte ich mal glatt bei bleiben. Pascal Wehrlein, der hat 3-mal in Mexico City auf der Pole gestanden von seinen 7 insgesamt. In Mexico City haben insgesamt 8 Rennen stattgefunden. Also es gab 5 Rennen, bei denen Pascal Wehrlein nicht auf der Pole Position stand. Dabei haben 5 verschiedene Fahrer die Pole in Mexiko geholt. Kannst du mir denn 4 davon nennen, die schon mal in Mexico City auf Pole Position gestanden haben und nicht Pascal Wehrlein heißen?
Ja, die Pole war ja ziemlich überraschend. Lucas Tigrassi im Mahindra 23.
Ist richtig.
Das war ja, glaube ich, gefühlt das einzig gute Rennen von Mahindra in der ganzen Saison. Dann noch bei Porsche selber müsste es André Lotterer gewesen sein. 19 oder 20. Also noch vor Corona auf jeden Fall.
Ist auch richtig.
Sam Bird, war der schon mal auf Pole? Sag jetzt einfach mal noch Rosenquist.
Ja.
Und Buemi. 4 wolltest du wissen, ne?
Ja. Du darfst mir 5 sagen, von denen müssen 4 richtig sein.
Ja, habe ich jetzt 5 gesagt.
Also, Lucas Di Grassi im Mahindra, das wissen wir, glaube ich, alle noch. Das ist richtig. Davor André Lotterer im Porsche ist auch richtig. Felix Rosenqvist ist schon lange her, aber ist auch richtig. Die beiden anderen Pole-Sitter waren jedoch Oliver Turvey im NIO und Jerome D'Ambrosio. Daher leider nur 3 von 5 und nicht 4 genannt. Kann der leider schon wieder keinen Punkt geben.
Like, wer sie noch kennt, aber es sind eigentlich echt Pioniere gewesen. Naja, gut, schade. Damit bleibt es bei 0-0. Dann gehe ich mit meiner Frage noch thematisch ein bisschen weiter und frage dich nach dem Sieg von Mitch Evans in Sao Paulo. Wie viele Siege haben denn neuseeländische Rennfahrer in der Formel E eingefahren? So viele gibt's ja davon nicht.
Das ist nicht ganz so schwierig, weil es so viele Neuseeländer gar nicht gab.
Ja.
Gewonnen haben meines Wissens nach nämlich nur Mitch Evans und sein Teamkollege Nick Cassidy. Wir hatten natürlich auch weitere Neuseeländer in der Formel E. Brandon Hartley ist mal gefahren, allerdings war der von einem Sieg dann doch eine ganze Ecke entfernt. Ich drück's mal so aus.
Kann man so sagen, ja.
Mitch Evans hat den 13. Sieg geholt, das weiß ich. Und ich glaube, Nick Cassidy hat 7. Das wären demzufolge zusammen 20.
Das ist absolut korrekt. 20 sind's gewesen.
Puh, Glück gehabt.
1-0 damit.
Dann kommt schon meine dritte Frage, bezieht sich auch auf die Sieger. Mitch Evans hat ja in Sao Paulo seinen 13. Formel-E-Sieg geholt, ich habe es gerade noch gesagt, und ist damit in der ewigen Bestenliste mit Lucas Di Grassi und Sebastian Buemi gleichgezogen. Aber keiner dieser drei Fahrer hat die höchste Siegquote in der Formel E, wenn man die Anzahl der Siege auf die Anzahl der Rennen rechnet. Kannst du mir denn sagen, welcher Fahrer die höchste Siegquote in der Formel-E-Geschichte hat?
Das ist jetzt fies, weil ich müsste es wissen, weil ich dazu schon mal was rausgesucht habe und da stand eine Siegquote 100%. Wenn du das fragst...
Du vertust dich an der Stelle. Es gab eine Quote schnellste Rennrunde 100%. Siegquote 100% wäre mir neu.
Okay, gut.
Also ich glaube nicht, dass ein Fahrer gewonnen hat in seinem einzigen Rennen. Bei der schnellsten Rennrunde war das Takuma Sato, glaube ich, ja?
Genau, ja. Du willst den Fahrer wissen, nicht die Quote.
Nein, die Quote ist mir an der Stelle egal. Die könnte ich dir gleich sagen, aber den Fahrer wüsste ich gerne.
This is tricky. Ich sage Nick Cassidy.
Nick Cassidy hat 7 Rennsiege bei 64 Starts. Das ist eine Quote von 10,94%. Das ist die drittbeste von allen Fahrern, ja. Aber es ist halt nur die drittbeste. Die beste Quote, den Namen hattest du eben auch schon genannt, ist bei 25 Rennen 3 Rennsiege für Felix Rosenqvist und damit eine Quote von 12,0%.
Schande über mein Haupt, zweimal um.
Nick Cassidy war nicht schlecht. Wenn er in Portland gewonnen hätte, dann vielleicht, aber er hat das Auto ja eine gute Runde vor Schluss weggeworfen, von daher leider nicht.
Wenn ich ihn sehen sollte, spreche ich ihn drauf an.
Ja, mach das mal und grüße ihn schön von mir.
Genau. Dann komme ich tatsächlich schon zu meiner letzten Frage. Es ist alles ziemlich zahlenbasiert, aber das, mein Gott, muss auch mal sein. Komme ich wieder tatsächlich zu Pascal Wehrlein. Wie oft stand er schon in einem Duell-Qualifying seit Einführung?
Das weiß ich. Ich weiß es. Ich habe es nämlich geschrieben, weil er hat, glaube ich, die Bestmarke eingestellt, die Stoffel van Dorn und Mitch Evans gehalten haben. Es war eine gerade Zahl. Ich bin mir aber jetzt gerade nicht sicher, ob es 25 oder 30 waren. Dann sage ich 25.
Tatsächlich nicht. Es sind 30. Also es ist wieder eine glatte Zahl. Es ist tatsächlich, er hat den Formel-E-Rekord damit egalisiert. Also steht jetzt eben genau mit 30 und ja, hat gleichgestellt, könnte damit in Mexiko damit, wenn er weiterhin auch gut auf Kurs bleibt, 31 machen und damit wäre er dann alleiniger Rekordhalter.
Wenn Evans und Van Dorn es nicht schaffen, richtig?
Genau.
Ja, Luca, dann.
Schlechteste Quote, 1-0, richtig lang.
Ich wollte sagen, das ist keine Sternstunde von uns beiden gewesen. Glaube ich, kann man an der Stelle mal sagen. Aber es war knapp.
Ja, absolut. Also unser Wissensstand werden wir dann zur nächsten Quiz-Ausgabe nochmal auffrischen.
Oh ja, bitter nötig.
Währenddessen darf ich verweisen auf Social Media. Auf evo.de findet ihr den Reiter wie gewohnt an der Seite zu Social Media. Also da findet ihr gerade jetzt zum Rennwochenende natürlich Instagram und YouTube entscheidend, denn da auch mit der Kooperation mit dem Red Bull Media House alles Weitere auch in Videoform diese Saison zu sehen. Und Auch natürlich ein weiterer Hinweis auf den Ticketverkauf für den Berlin-E-Prix. Gibt's auch Infos auf e-formel.de. Da findet ihr unter anderem Banner, wo ganz groß draufsteht Berlin-E-Prix 2025. Und da gibt's auch weitere Infos zu sehen bei e-formel.de. Und natürlich abonnieren und bewerten auf allen Podcast-Plattformen nicht vergessen. Wenn es euch gefallen hat, natürlich 5 Sterne hinterlassen. Und wir freuen uns auf das Rennwochenende in Mexiko. Und ich hoffe, ihr seid uns dann auch wieder gewogen bei der nächsten Folge, nämlich Analyse Mexiko 2025. Wer da recht hatte, auch bei seinen Siegertipps, gibt's dann auch da zu hören. Tobi, ich bedanke mich sehr herzlich für deine Zeit.
Gerne doch.
Und wünsche noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal hier im E-Pod von e-formel.de.
Ciao.